Wir sind in unserer Serie Bible Challenge. Wir wollen gemeinsam das Buch der Sprüche anschauen. Und wenn ihr noch mit einsteigen wollt, wir haben einen Bibelleseplan gestartet, wo wir jeden Tag ein Kapitel aus der Bibel gemeinsam lesen und da einfach ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Ich habe überlegt, wie kann ich das Thema heute einleiten, und also meine Predigt wird ein bisschen anders als sonst, wie ich sonst predige. Ich möchte ein bisschen mehr Geschichten erzählen aus meinem Leben, euch ein bisschen mitnehmen. Für alle, die mich kennen, wissen, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, und mir war von vornherein klar, also wenn man Christ ist, dann gibt es so einige Dinge, die sollte man besser nicht tun. Also die sind nicht so ganz in Ordnung. Dann gibt es Dinge, die sollte man unbedingt tun. Ganz, ganz wichtig, ganz oben, wo es hier auf der Liste ist, Bibellesen und Gebet. Das sollte man auf jeden Fall praktizieren. Und viele dieser Dinge, die man tun sollte, habe ich das Gefühl gehabt, die sind irgendwie nicht intrinsisch. Also sie kommen nicht irgendwie natürlich, sondern sind eher konträr zu dem, wie meine Freunde in der Schule, im Verein lebten. Und es fühlte sich so an, wie das Kinderlied, das wir immer in der Kinderstunde gesungen haben, rauf und runter ständig, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Genau, und so ging es. Aber bei diesem Lied war das Problem, als pubertierender Junge wolltest du das nicht. Ich wollte nicht auffallen. Ich meine, ich bin mit 6 Brüdern aufgewachsen, das heißt, wir waren 7 Jungs, wir sind aufgefallen. Der Horror war immer, wenn meine Eltern gesagt haben, wir gehen jetzt zusammen einkaufen. Ich dachte so, wirklich? Könnt ihr es nicht alleine machen? Aber wir mussten zusammen einkaufen, weil wir brauchten nicht nur einen Einkaufswagen, wir brauchten 3 Einkaufswagen. Und irgendeiner musste ihn ja schieben. Genau, also gab es so Dinge, die ich wusste, die echt herausfordernd waren. Und deswegen fiel mir die Entscheidung für ein Leben mit Jesus auch nicht so leicht. Und wir sind ja gerade in der Bible Challenge, in dem Buch der Sprüche, und es gibt so viele Konzepte und Gedanken in dem Buch der Sprüche, die konträr zu unserer Gesellschaft sind und der heutigen Kultur. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Also ich weiß nicht, ob Geduld sehr viel gefeiert wird. Wir haben Fast Food, alles muss schnell sein. Und der erste große Punkt, mit dem ich eigentlich zu strugglen hatte, als ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden hatte, war Gottesdienst. Also mir war klar, dass wenn ich mit Jesus unterwegs sein wollte, dass der Gottesdienst irgendwie keine Option, sondern eher eine Verpflichtung war. Jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, jeden Sonntagmorgen in die Kirche gehen, während andere vielleicht noch im Bett liegen und schlafen, gehe ich in die Kirche. Und falls wir uns noch nicht so gut kennen, also ich war ein sehr ambitionierter Sportler. Und ich wollte Profifußballer werden, das war mein Ziel. Und bei den ganzen Jugendvereinen ist es normalerweise so, ab der B-Jugend finden die Fußballspiele sonntags vormittags statt. Also sonntags ging es eigentlich nur darum, wo wir spielen würden und ob wir spielen würden. Und jetzt sollte ich diese gewichtige Entscheidung treffen zwischen meiner Karriere als Profisportler, als Profifußballer und sonntags morgens in die Kirche zu gehen, meine großartige Karriere, die noch gar nicht gestartet hatte, aufzugeben, damit ich noch früher aufstehen kann, um sonntags morgens in die Kirche zu gehen. Und alles, was ich wusste, war diese Spannung zwischen meinem Trainer, zwischen meinen Mannschaftskameraden und irgendwie dem Ruf Gottes auf meinem Leben. Denn Kirche und Gottesdienst, das bisher kein Teil von meinem Lebenskonzept war, war nicht länger nur irgendwie eine Ergänzung für mein sowieso schon tolles Leben, damit es noch besser wird, sondern eigentlich sollte es die Grundlage für mein neues Leben sein. Und ich musste mir die Frage stellen, warum ist es so wichtig, sonntags in die Kirche zu gehen? Und ich habe für mich festgestellt, dass Kirche nicht einfach nur ergänzend ist und nice to have ist, so wie Nahrungsergänzungsmittel, kann man machen, sollte, also weiß ich ja nicht, aber sondern wichtig für meinen Glauben, sich mit anderen Leuten zu connecten, mit anderen Christen zu connecten, um als Kirche ein Zuhause anzusehen, das essentiell für einen lebendigen Glauben ist und mich im Glauben wachsen lässt und sicherstellt, dass ich gesund im Glauben nach vorne gehe, weil ansonsten werde ich Pick and Choose machen. Ich werde nur die Bibelstellen lesen, die ich hören möchte. Ich werde mich nur damit auseinandersetzen, was ich gerne toll finde. Aber in der Kirche werden manchmal Dinge erzählt, wo ich denke, boah, da wollte ich jetzt nicht hören. Ich habe irgendwie was über Gnade und Frieden oder sonst was, und jetzt hat er irgendwie so ein Thema da angeschnitten. Aber das ist das, was hilft, dass wir gesund wachsen. Denn wenn du dich einseitig ernährst, dann wird irgendetwas fehlen. Und genauso ist es wichtig, als Christ nicht allein unterwegs zu sein. Denn ein Stein ist kein Haus. Ein Schaf ist keine Herde, ein Körperteil kein Körper, eine alleine keine Familie. Und das war mein Learning erstmal, wenn es um Kirche ging, Zugehörigkeit und Gottesdienst. Aber nach diesem ersten Meilenstein, den ich dann irgendwie gemeistert habe, dass Kirche nicht ergänzend, sondern substanziell ist für mein geistiges Leben, wurde mir das ganze Konzept von Geben und Großzügigkeit vor Augen geführt. Und wenn du nicht im christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, dann ist der Gedanke, 10% deines Einkommens, also deinen Zehnten, deines hart und schwer verdienten Geldes an eine Kirche zu spenden, wo du keine Kontrolle hast, wie sie dein Geld genau ausgeben, hört sich erstmal schräg und ein bisschen verrückt an. Aber um ehrlich zu sein, am Anfang war das ja gar kein Problem, weil wenn man nicht viel hat, dann ist der Zehnte von nicht viel auch nicht so viel. Und gerade während meiner Zivi-Zeit, da waren vielleicht ein paar hundert Euro und dann kamen dann vielleicht 10 oder 20 Euro bei raus. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich dann geheiratet habe und ich Miete zu zahlen hatte, selber Lebensmittel einkaufen musste, irgendwie schauen musste, wie das Geld reicht, um zu überleben, war es für mich echt eine Challenge, 10% zu spenden, weil wir das Geld selber gut gebrauchen konnten. Und der Gedanke vom Zehnten, dass man 10% seines Einkommens an Gott zurückgibt durch die Kirche, damit das Reich Gottes dadurch weiter gebaut werden kann in der Welt, war ein herausfordernder Gedanke für mich. Und es war nicht so, dass ich den Gedanken irgendwie nicht gut fand oder widersprochen habe, ins Reich Gottes zu investieren und was Gutes zu tun, das Gute zu fördern, weil ich ja selber Nutznießer gewesen bin. Ich habe in der Kirche Gottes Liebe erfahren und das hat mein Leben verändert. Aber aus irgendeinem Grund waren 10% echt hart, wirklich schwer, echt schwierig und reicht nicht, wenn ich mich ehrenamtlich engagiere, weil ich investiere ja mindestens 10% meiner Zeit und meiner Kraft. Und ich meine, mein erstes Gehalt während dem Studium waren dann 400-500 Euro und dann 10%, ja 40-50 Euro. Okay, aber innerlich war es schon eine Überwindung, aber dann, als man irgendwann Geld verdient hat, dann wurden es irgendwie immer mehr und als es dann 150-200 Euro im Monat waren, das war schon echt herausfordernd. Jede Überweisung hat mich echt viel gekostet. Das war nicht, Halleluja, ich darf wieder Geld spenden. Das war so, ehrlich Schatz, können wir nicht irgendwas anderes machen? Aber diese Herausforderung hat in meiner Frau und mir einen unerschütterlichen Glauben und eine Sicherheit, ein Vertrauen gebaut in der Treue und in die Versorgung Gottes. Dass wir gelernt haben, 90% mit dem Segen Gottes reicht viel mehr als 100% ohne den Segen Gottes. Meine Frau war irgendwie immer eine großzügige Person. Ich musste es eher lernen. Mit 6 Brüdern bin ich aufgewachsen und ich habe konstant das Gefühl gehabt, wir haben nicht genug. Ich habe immer die Klamotten von meinen älteren Brüdern getragen. Es war ein Highlight, wenn ich mal Klamotten bekommen habe, die noch niemand vorher getragen hat. Das war so, oh, das gibt es auch noch. Aber so war irgendwie meine innere Welt, die irgendwie aufgebaut war, dass das Gefühl immer war, ich muss gucken, dass ich mein Geld zusammenhalte. Es ist mein Geld, ich muss darauf aufpassen. Aber meine Frau war immer großzügig. Ich meine, sie ist auch nicht in einem reichen Elternhaus aufgewachsen, aber von vornherein hatte sie ein anderes Weltbild gehabt, eine andere Perspektive. Weil sie war immer bereitwillig, fröhlich mit anderen zu teilen. Und mein Ding war, wer zu spät kommt, hat nichts mehr zu essen da. Deswegen wollte ich immer der Erste sein, der was zu essen bekommt. Mein Bestreben war zu schauen, dass wir mehr Geld zusammenbekommen. Und hatte irgendwann eine coole Idee gehabt, wo ich gedacht habe, ich muss irgendwie gucken, dass mehr Geld zusammenkommt. Dann habe ich gehört, wenn man Blut spendet, bekommt man Geld. Also habe ich gedacht, gut, ich gehe jetzt ins Krankenhaus, lass mal checken, ob mein Blut reicht und ob dann man da irgendwie Geld verdient mit. Und weil ich muss ja irgendwie gucken, dass das Geld reinkommt. Und dann haben sie mir keine Ahnung, wie viele Kanülen Blut abgenommen. Und das war echt viel. Und da habe ich wirklich gedacht, boah, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich kippe gleich um. Ich habe gar kein Blut mehr im Körper. Ist das ihr Ernst? Geht das jedes Mal so? Und da habe ich gedacht, gut, okay, ich esse lieber weniger oder fahre mehr mit dem Fahrrad, als Benzin zu bezahlen oder um, weiß nicht, 5,30 Euro für so viel Blut von mir abzugeben. Naja, aber meine Frau war, wie gesagt, immer großzügig, wenn sie einen neuen Gürtel gekauft hat und jemand sagte, es ist wirklich passiert. Sie hat einen neuen Gürtel geholt und der war jetzt nicht so ganz günstig und dann sagt jemand, boah, der sieht aber echt schön aus. Was hat sie gemacht? Am nächsten Sonntag den eingepackt und dieser Person geschenkt. Und ich denke so, Schatz, den habe ich dir mit meinem hart verdienten Geld gekauft und du verschenkst ihn einfach. Aber so, ich bin dankbar, dass ich von ihr diese Kultur der Großzügigkeit lernen durfte und trotz diesem wunderbaren Vorbild meiner Frau war dieses Konzept des Zehnten eine echte Herausforderung. Sogar noch herausfordernder, als ich hörte, dass der zehnte Teil eigentlich nichts mit Großzügigkeit zu tun hat. Also ich dachte immer so, oh, ich spende, ich gebe 10% und ich bin richtig großzügig.
Und ich habe dann irgendwann gehört, dass jemand sagte, hey, das ist eigentlich nicht großzügig, sondern du gibst eigentlich nur das Gott zurück, was ihm sozusagen gehört. Das ist eigentlich nur ein Akt des Gehorsams. Denn die Bibel sagt Folgendes, okay, es wird herausfordernd heute, okay, seid ihr bereit? 3. Mose 27,30. Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Das heißt, wenn wir unseren Zehnten geben, ist das, was sowieso Gott gehört. Das heißt, Großzügigkeit fängt erst dann an, wenn ich über meinen zehnten Teil hinaus gebe. Und das hat mich noch nervöser gemacht. Also wenn ich da nicht schon vorher nervös war, das hat mich richtig nervös gemacht. Und gerade in den Zeiten, in denen wir leben, mit Inflation, finanziellen Unsicherheiten, einige, die gerade auf Arbeitssuche sind, ist es nur legitim. Warum ist es mit der Großzügigkeit so wichtig? Warum sollten wir geben? Und vor allem, warum sollten wir der Kirche unser Geld geben? Und in dieser interessanten Spannung, dass wir die Vorstellung haben, dass die Kirche großzügig geben sollte, man erwartet, die Kirche sollte großzügig sein und sich um die Armen der Gesellschaft kümmern, aber die andere Seite der Medaille wird nicht so stark betont, dass jeder der Kirche großzügig geben sollte, damit die Kirche wiederum großzügig geben kann. Und deswegen möchte ich kurz darüber sprechen, warum Geben und Großzügigkeit so grundlegend und wichtig für unseren Glauben ist. Denn mein Grundgedanke heute ist folgender. Geben ist nicht eine Ergänzung oder optional in unserem Glauben und in der Nachfolge von Jesus. Ich glaube, Geben und Großzügigkeit ist grundlegend für unseren Glauben. Das Konzept des christlichen Glaubens, seinen Zehnten von dem Einkommen zu geben, sogar darüber hinaus großzügig zu geben, ist nicht primär für das Gute, was die Kirche dadurch tut, sondern eigentlich, was Großzügigkeit in unserem Leben bewirkt. Und wir sind ja in den Sprüchen und der Vers für heute kommt aus Sprüche 11, Vers 24 bis 25. Und da heißt es, Freigebige werden immer reicher. Ein Armer aber spart mehr, als recht ist und wird nur ärmer. Wenn du mit anderen teilst, wirst du selbst beschenkt. Wenn du den Durst anderer stillst, lässt man dich auch nicht verdursten. Ich finde es so schön, wie die Message-Bibel diesen Vers übersetzt. Das ist eine paraphrasierte Bibelübersetzung, die sagt, die Welt der Großzügigen wird immer größer. Die Welt der Geizigen wird immer kleiner. Wer andere segnet, wird reichlich gesegnet. Wer anderen hilft, dem wird geholfen werden. Und mein erster Gedanke, den ich hier herausnehme, ist, Großzügigkeit setzt mich frei. Großzügigkeit setzt mich frei. Wenn wir an Großzügigkeit und Spenden denken, dann drehen sich unsere Gedanken immer darüber, was wir anderen Gutes tun können. Und es ist total schön, wenn wir großzügig geben, weil wir einen Unterschied im Leben von anderen Menschen bewirken wollen. Aber ich möchte meinen Fokus darauf legen, was Großzügigkeit eigentlich mit deinem Leben tut. Freigebige werden immer reicher, ein anderer spart mehr als recht ist und wird nur ärmer. Ich finde dieses altdeutsche Wort freigebig, finde ich so wunderschön, weil es eine Zusammensetzung aus frei und geben. Und diese Worte gehören irgendwie zusammen. Es ist wichtig, dass wir diese beiden Worte nicht voneinander trennen. Wir wollen eine Atmosphäre der Freiheit in unserer Kirche, in unserem Leben, innerlich und äußerlich, in dem Geben. Denn die Bibel spricht davon, dass nur die Großzügigkeit, die aus einer inneren Freiheit herauskommt, die Großzügigkeit ist, wo Gott sagt, yes, das habe ich mir gewünscht. Alles andere, lass stecken, will ich gar nicht haben. Ich weiß nicht, ob ihr so Situationen kennt, wenn du jemanden fragst, hey, könntest du mir das und das geben? Und dann ist so, ja, eigentlich nicht, aber na gut, dann hier. Dann denkst du so, ey, lass stecken, will ich gar nicht. Dann will ich es gar nicht haben. Entweder machst du es mit einem freigebigen Herzen oder nicht. Und genauso ist Gott, er sagt, ey, ich brauche dein Geld gar nicht. Eigentlich ist mein Wunsch, dass etwas in dir passiert, weil du freigebig wirst, eine Freiheit, die in deinem Leben ist. So sagt es 2. Korinther 9, Vers 7, Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ich liebe es, mit Leuten unterwegs zu sein, die, wenn ich etwas frage, dass sie nicht sagen, ja, okay, dann hier, sondern sagen, hey, gerne, kannst du haben, brauchst noch mehr? Ey, das ist so, hey, das ist eine Atmosphäre, wo ich mich wohlfühle und wo ich gerne bin. Und der Kontrast dazu ist, ein anderer spart mehr, als recht ist und wird nur ärmer. Warum führt Geiz zur Armut? Und wenn ich mir das Leben von Leuten anschaue, die vielleicht viel Geld haben, ist es trotzdem so, dass auch wenn sie Geld haben, ihnen trotzdem Dinge fehlen. Und das nicht ist, jetzt habe ich Geld, jetzt ist alles in Ordnung, sondern ich habe festgestellt, dass das Problem nicht das Geld oder zu viel oder zu wenig Geld ist. Das Geld ist nicht das, was Leben zerstört. Es ist die Liebe zum Geld, sagt die Bibel, und der Mangel an Großzügigkeit. 1. Timotheus 6, Vers 10 sagt Folgendes, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich selber gebracht. Und das fand ich interessant. Die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles erdenklich Böse erwächst. Und hier ein Gedanke zum drüber nachdenken. Könnte es vielleicht sein, dass das, was wir besitzen, nicht in unserem Leben ist, dass wir es nur für uns gebrauchen? Und wenn wir das Geld zurückhalten, was Gott uns anvertraut hat, das eigentlich zum Segen für andere gebraucht werden soll, dann sparen wir mehr als rechtens ist. Und die Bibel sagt, das führt zu einer inneren Armut. Und dieses Thema mit Reichtum und Armut ist gerade, glaube ich, in unserer heutigen Zeit ein sehr spannendes Thema. Wie gehen wir damit um, dass die Reichen immer reicher werden, aber immer mehr Menschen in großer Armut leben und die Reichen immer mehr verlernen, großzügig zu leben? Wie kompensiert man den Mangel an Großzügigkeit in einer Gesellschaft? Denn leider ist es oft so, dass wenn Leute reicher werden, dass sie automatisch nicht großzügiger werden. Und Regierungen versuchen sich dadurch zu helfen, dass sie irgendwelche neuen Gesetze erfinden, um das Geld von den Reichen zu nehmen, um es den Armen zu geben, weil es nicht einfach automatisch ist. Und das führt dann zu Gesetzen oder Konzepte wie Erbschaftssteuer oder keine Ahnung was. Wäre es nicht genial, wenn sich Regierungen mit so einer Thematik gar nicht auseinandersetzen bräuchten, weil jeder Mensch, der an Reichtum, an Wohlstand zunimmt, proportionell auch an Großzügigkeit zunehmen würde? Wäre es nicht genial, wenn wir unseren Reichtum gebrauchen würden zum Segen für andere? Ja, kauf dir, was du brauchst, genieß dein Leben, aber denk nur nicht an dich selber, denk nur nicht an Konsum, sondern denk auch an Großzügigkeit in der Zunahme an Wohlstand. Sprüche 11, 24, Freigebige werden immer reicher. Und dieser Vers sagt uns, wenn wir großzügig werden, dann werden wir offen für all das, was Gott unserem Leben bringen möchte. Wir gewinnen sogar mehr als nur Geld. Geld geben wir vielleicht, aber das, was wir gewinnen, ist viel, viel größer. Nur großzügige Menschen schauen hinter diesem Segensvorhang, der eigentlich da ist. Wenn du Angst hast zu geben, weil du immer deinen Fokus drauf hast, was du verlierst, dann wirst du blind sein für die Möglichkeiten, wie dein Leben zu einem Segen für andere Leute werden kann. Freigebige werden immer reicher, ein anderer spart mehr als recht ist und wird nur ärmer. Der Grund, warum Großzügigkeit so wichtig ist, ist, weil es uns verändert. Großzügigkeit setzt uns frei. Es erlaubt uns, Dinge zu besitzen, ohne dass Dinge uns besitzen. Es erlaubt uns, eine gesunde Beziehung zu unserem Besitz zu haben. Es erlaubt uns, eine offene Herzenseinstellung und offene Augen für die Möglichkeiten um uns herum zu haben. Und ich glaube, wenn du nicht großzügig bist, dann hast du geschlossene Hände und du hast geschlossene Augen für die Möglichkeiten um dich herum. Aber mit einer großzügigen Lebenseinstellung hast du offene Augen für Möglichkeiten und offene Türen überall zu sehen. Aber Großzügigkeit setzt nicht uns nur frei, sondern Großzügigkeit heilt uns auch. Weil wir lesen Folgendes, Vers 25, wenn du mit anderen teilst, wirst du selber beschenkt. Wenn du den Durst anderer stillst, lässt man dich auch nicht verdursten. Lass uns bei diesem ersten Teil erstmal stehen bleiben. Immer wenn es etwas Gesundes gibt, habe ich das Gefühl, gibt es auch etwas Ungesundes. Und hier dieser Vers, und diese Verse wurden oft missbraucht für etwas, was man Wohlstandsevangelium genannt hat. Und für die, die das Konzept nicht kennen, ist es eine Lehre, die im Grunde genommen sagt, wir geben Gott, damit Gott uns noch viel mehr geben kann. Es ist so ein verbrauchsorientierter Glaube, ja. Der Gott ist unser Versicherungsmakler oder er ist unser Anlageexperte und wir geben Gott, damit wir noch mehr zurückbekommen. Und dieses Konzept wurde oft missbraucht, um Menschen zu manipulieren, wenn es um Finanzen geht. Aber dieser Vers will das überhaupt gar nicht sagen. Der Gedanke, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht, lässt sich mit folgendem Bild vergleichen. Löwen jagen, wenn sie hungrig sind. Der Tiger jagt wegen des Nervenkitzels der Jagd. Was möchte ich damit sagen? Wir sollten in Bezug auf unseren Glauben nicht wie Löwen sein, sondern vielmehr wie Tiger. So oft wenden wir uns nur an Gott, weil wir irgendetwas brauchen. Ich habe Hunger, also Gott, ich brauche was. Gott, das habe ich nicht in meinem Leben, also mach mir das. Gott, ich brauche mehr Geld, also gebe ich jetzt was, weil du musst mir dann mal etwas zurückgeben. Aber eigentlich sollten wir unseren Glauben leben wie ein Tiger. Hey, ich lebe das Abenteuer mit Gott. Hey Gott, wie kannst du mich heute gebrauchen? Was hast du heute vor? Wie kann ich heute einen Unterschied machen? Das ist der Tiger-Glaube, der einfach unterwegs ist, nicht weil ich erwarte, dass Gott dann irgendwas Gutes macht. Ich muss heute eine gute Tat tun, damit der Herr mich segnet. Und ja, nichts Böses tun, sonst werde ich irgendwie bestraft. Das ist ein Löwe-Glaube. Ich bewege mich nur, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas machen. Aber der Tiger-Glaube ist, Es ist ein Abenteuer. Es ist ein Abenteuer, mit Gott unterwegs zu sein. Hey Gott, wie möchtest du mich gebrauchen? Und ich wünsche mir, dass wir unseren Glauben genauso leben. Gib nicht, weil du hoffst, dass Gott dir dann auch was gibt. Gib wegen der Freude des Gebens und der Schönheit, die in der Großzügigkeit steckt. Du solltest Gott geben, nicht wegen dem, was du von ihm willst, sondern wegen all dem, was er bereits für dich getan hat. Gott wurde Mensch. Er wurde Fleisch und Blut durch Jesus, nahm unsere Schuld auf sich, um die Strafe unserer Schuld am Kreuz zu bezahlen und uns Freiheit und Vergebung zu schenken. Gott war schon so verrückt großzügig. Mit Jesus hat er uns alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen. So sagt es 2. Petrus 1, Vers 3. Es sollte also kein Quid pro Quo-Spiel mit Gott sein. Hey, wie du mir, so ich dir. Gott, du musst mir erstmal geben und dann gebe ich irgendwie zurück. Wir sollten nicht berechnen mit Gott sein. Gott, ich werde jetzt anfangen, hier so ein bisschen zu spenden, aber dafür möchte ich auch einen Ehepartner dann haben. So, das ist so, wir versuchen irgendwie eine Gleichung aufzubauen. Er hat dir schon alles gegeben mit dem, was er für dich getan hat. Und ich würde sogar sagen, wenn Gott dir für den Rest deines Lebens keine einzige Gebetserhörung schenkt, hat er dir trotzdem schon alles geschenkt, dass du ein großzügiges Leben leben solltest. Und ich weiß, das ist ziemlich herausfordernd, der Gedanke, aber ich glaube, dass es ein absolut biblischer Gedanke ist. Wir suchen in Bezug auf Großzügigkeit immer so eine Sekundärmotivation. Ja, wenn die jetzt einen guten Bibelvers noch vor der Kollekte bringen, ja, dann werde ich ein bisschen was geben. Nein, nein, es sollte eine innere Einstellung sein von ich bin gesegnet. Gott, du hast mich so sehr beschenkt und ich möchte diesen Segen einfach weitergeben. Ich möchte ein großzügiges Leben leben. Gottes Großzügigkeit vor 2000 Jahren sollte Motivation genug für unsere Großzügigkeit sein. Das heißt, wenn unser Moment der Großzügigkeit kommt, ist nicht, boah, jetzt muss ich mir erstmal gucken, sondern ich habe mich schon vorbereitet. Ich bin bereit, etwas zu geben, weil ich zum Segen werden möchte. Und ich bin absolut von dieser Wahrheit überzeugt, von Sprüche 11. Wenn du mit anderen teilst, wirst du selbst beschenkt. Großzügige Menschen werden beschenkt. Das bedeutet, sie erleben einen Segen, den niemand sonst erlebt. Dieses Wort beschenkt oder in anderen Übersetzungen Segen ist mehr als einfach nur Reichtum, Wohlstand, Berühmtheit, Erfolg, sondern wenn die Bibel von Segen spricht, ist es immer ein Bild von Ganzheit, von Wohlergehen in der Seele, Wohlergehen in meinen Beziehungen, innere Erfüllung und vielleicht auch Erfolg auf der Arbeit, aber das ist einfach nur ein Ausfluss aus, ich bin gesegnet von Gott und weil ich gesegnet bin, deswegen wird es nach außen sichtbar, innerlich gesegnet von Gott. Ich habe seinen Frieden in meinem Leben, meine innere Welt ist geklärt, meine innere Welt ist erfüllt. Und du kannst in den Spiegel reinschauen und sagen, ich bin zufrieden mit mir und meinem Leben. Du erlebst innere Heilung, die du brauchst. Und dieser Vers 25 zeigt uns eigentlich nicht einen Weg zu Großzügigkeit, sondern eigentlich einen Weg zur inneren Heilung, Wiederherstellung. Der Schreiber möchte uns eigentlich sagen, so bekommst du innere Erfüllung, innere Heilung, indem du großzügig gibst, indem du zum Segen wirst für andere. Denn wenn du gibst und dienst und investierst, erfrischst du nicht nur andere, sondern du erfrischst dich auch selber. Und das, ich erzähle immer viel von meiner Frau, weil ich liebe sie und sie ist für mich immer wieder ein Vorbild. Und ich finde es so interessant, meine Frau hat immer einen Blick für andere Menschen, hat immer ihre Augen offen für die Menschen um sie herum, wo es vielleicht Menschen nicht gut geht. Und es ist immer so lustig, wenn sie irgendwas mitbekommt oder sie hört irgendwas im Radio, hey, da ist gerade eine schwierige Situation in der Welt, dann kommt sie immer zu mir und sagt, hey Stefan, können wir nicht dahin noch Geld spenden und können wir nicht da irgendwie noch was hingeben? Und ich denke so, wenn ich sie glücklich machen möchte, dann sage ich, ja klar. Und wenn ich dann sage, ja klar, machen wir, dann strahlen ihre Augen und ich denke so, hey, wie verrückt ist es, wenn jemand sagt, ich darf Geld geben und jemand strahlt. Aber diese Einstellung zieht sich durch ihr ganzes Leben hindurch. Wenn sie Leute sieht und wo sie Hoffnung und Freude geben kann, nicht weil andere ihr Leben besser machen oder ihr etwas geben können, einfach weil sie immer wieder Menschen findet, die ihre Hilfe brauchen. Leute, die Erfrischung brauchen, mehr als sie Erfrischung brauchen. Menschen, die Hoffnung brauchen, mehr als sie Hoffnung braucht. Die Liebe brauchen, mehr als sie Liebe braucht. Und sie ist immer bereit, etwas von ihrer Zeit, ihrer Kraft und ihren Finanzen zu opfern. Und während sie mit anderen teilt, empfängt sie viel mehr. Und das Gleiche haben wir bei unserem Einsatz, bei unserem Missionseinsatz 2019 erlebt, als wir in den Tschad geflogen sind mit einem Team. Und wir sind einmal komplett durch das Land, durch die Wüste durchgefahren, ich weiß nicht, 15 oder 17 Stunden in einem echt unbequemen Bus. Die Missionsstation war jetzt nicht wirklich luxuriös und wir haben verschiedene Einsätze dort gemacht. Und das, was ich festgestellt habe, während wir den Ärmsten der Armen dienen konnten, obwohl es echt herausfordernd, anstrengend war, da ist so viel zurückgeflossen. Wir dachten, wir haben etwas Gutes getan, aber eigentlich haben die Leute uns etwas Gutes getan, weil das, was zurückgekommen ist, hat uns so innerlich reich gemacht und bereichert und erfüllt.
Und das ist, was hinter dieser Bibelstelle steht. Diese Bibelstelle gibt uns einen Einblick, wie Gott uns als Menschen eigentlich geschaffen hat. Du wurdest nicht geschaffen, dass du aufblühst ohne Großzügigkeit. Du wurdest geschaffen, dass du aufblühst, wenn du etwas von deinem Leben teilst. Wir sollten nicht das tote Meer sein. Da läuft nur alles rein, aber läuft nichts raus. Wir sollten ein Strom sein, wo etwas in unser Leben reinfließt und wir es weitergeben an andere. Es ist in diesen Momenten, glaube ich, in der Großzügigkeit, dass wir Gott am ähnlichsten sind, wenn wir etwas von uns geben, ohne Hintergedanken, ohne Erwartung, etwas dafür zu bekommen. In diesen Momenten, wo du einfach aus Liebe gibst, als reiner Akt der Großzügigkeit, in diesen Momenten verstehen wir Gott am klarsten und sind, glaube ich, Gott am ähnlichsten. Und in diesen Momenten erleben wir eine Freiheit und unsere Seele erlebt eine Heilung, nach der wir uns sehnen. Und ich möchte noch auf eine Bibelstelle kurz eingehen, und zwar eine Parallelbibelstelle zu Sprüche 11, und zwar 2. Korinther 9, Vers 6 bis 11. Dort lesen wir Folgendes. Denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun. Er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Und hier zeigt Paulus nochmal den Gedanken von Gott und Großzügigkeit. Jeder soll so viel geben, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Das heißt, Großzügigkeit sollte nicht einfach nur eine Disziplin, Gehorsam, Verpflichtung sein, sondern eigentlich eine Herzenseinstellung, eine innere Perspektive, die wir haben und nicht eine Verpflichtung, weil du spürst es Menschen ab, wenn die irgendwas geben aus Verpflichtung heraus oder wenn du spürst, sie machen es einfach, weil sie es gerne wollen. Und das ist der Gedanke dahinter. Wenn wir die mit dieser richtigen Einstellung geben, können wir mit Freude geben. Und Paulus schreibt weiter, er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch andere reichlich Gutes tun könnt. Gott möchte, dass du alles hast, was du brauchst, um ein Leben zu führen, wozu er dich geschaffen hat. Aber hier sagt Paulus, wenn du dein Herz ausrichtest auf Geben, Dienen, Großzügigkeit, wird Gott in deinem Leben etwas wirken, etwas bewirken, einen Überfluss ausgießen. Nicht nur für dich, sondern zum Segen für andere. Gott wird uns nicht mehr schenken, wenn unser Leben eine Einbahnstraße ist, wenn wir tote Meer sind. Gott möchte uns mehr schenken, wenn wir ein Kanal von seiner Großzügigkeit und Güte für andere sind. Und das Finale, mein letzter Punkt ist, deine Großzügigkeit lässt Gott sichtbar werden. Und vielleicht, Miri, kannst du schon nach vorne kommen. Deine Großzügigkeit lässt Gott sichtbar werden. 2. Korinther 9, Vers 11. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Das ist Gottes Ziel, dass durch unsere Großzügigkeit Menschen die Großzügigkeit Gottes sehen. Hey, diese Christen sind echt verrückt. Hey, wie kommen die auf die Idee, so viel zu geben? Ist ja, weil Gott etwas in meinem Leben getan hat. Warum ist Großzügigkeit so wichtig? Weil Großzügigkeit den Charakter Gottes widerspiegelt und wir dadurch Gottes Liebe für Menschen sichtbar werden lassen. Und wenn wir großzügig leben, leben wir ein Leben voller Freiheit, Heilung und machen Gott sichtbar für Menschen um uns herum. Denn dann bewirken wir so viel Gutes in dieser Welt, dass die Menschen, denen wir begegnen, überrascht und verwundert sein werden. Was um alles in der Welt ist mit diesen Leuten los? In mir lebt Jesus. Er hat mein Leben verändert. Er hat mir Freiheit geschenkt. Und die Frage ist, was hält dich zurück? Was hält dich zurück? Oder vielleicht ist die bessere Frage, woran hältst du fest? Vielleicht klammerst du dich so sehr an materielle Dinge, dass deine Hände geschlossen sind, sodass du nicht das ergreifen kannst, was Gott dir eigentlich geben möchte. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt von letzter Woche. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Das Wort Vertrauen ist das Wort umklammern. Die Frage ist, was umklammerst du gerade in deinem Leben? Wo brauchst du offene Hände, dass du vielleicht die Dinge loslässt, wo du Angst hast, dass du sie verlieren könntest? Jesus sagt uns, wir können nicht Geld und Gott lieben. Du musst eine Sache loslassen, um die andere Sache wirklich zu empfangen und dich daran festzuhalten. Und das ist
Für einige ein krasses Statement, aber eigentlich ist es eine Einladung. Die Einladung ist, ergreife Jesus, schenke ihm dein Leben, lass alles andere los, halte dich an ihm fest. Er wird dein Leben verändern, sodass alles, was du in deinem Leben hast, dich nicht besitzt und du ein Werkzeug der Großzügigkeit Gottes sein kannst, damit Heilung und Freiheit in deinem Umfeld sichtbar wird, um Gutes zu tun. Freigebige werden immer reicher. Die mit offenen Händen werden immer reicher, weil ich kann immer wieder das empfangen, was Gott mir geben möchte. Und ich hatte den Eindruck gehabt, dass ich euch einladen soll, heute freigebig zu sein. Und zwar freigebig mit eurem Leben. Die Einladung ist, wer versucht, sein Leben zu gewinnen, wird es verlieren. Aber wer sein Leben hingibt, der wird es gewinnen. Ein Paradoxon, ein Widerspruch. Aber das Geheimnis dahinter ist, dass was wir machen, ist, wenn wir loslassen, dass wir feststellen, dass wir von Gott gehalten werden. Und vielleicht sagst du, hey, ich habe schon eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen. Super, genial, aber ich glaube, heute ist ein guter Moment, nochmal neu diese Entscheidung festzumachen. Ich habe meiner Frau vor 21 Jahren gesagt, hey, ich liebe dich, ich heirate dich, wir haben geheiratet, aber ich sage ihr das tagtäglich, ich liebe dich. Warum? Weil das etwas macht mit unserer Beziehung. Und das genau das Gleiche ist unsere Beziehung zu Gott. Dass wir immer wieder sagen, Gott, ich liebe dich, ich gebe dir mein Leben, weil du großzügig zu mir gewesen bist. Du hast dein Leben für mich gegeben und du möchtest mir Freiheit, Liebe, Vergebung, Frieden, all das schenken. Und deswegen schenke ich dir mein Leben. Vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen. Vielleicht ist das auch irgendwie für dich weird oder keine Ahnung was, aber ich glaube, das kann so ein heiliger Moment sein, wo etwas innerlich in uns sich verändert. Dass wir das loslassen, was wir bisher gedacht haben, was uns Sicherheit gibt. Und dass wir uns an den klammern, der uns wahre Sicherheit geben kann. Die Bibel spricht immer wieder davon, dass Gott unsere Burg ist, unsere Sicherheit. Herr Jesus, wir sind heute hier und wir wollen neu diese Entscheidung treffen. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Vielleicht kannst du es einfach für dich sagen. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich vertraue dir neu mein Leben an, damit ich dein Leben empfangen kann. Dein Geschenk der Liebe und Vergebung. Gott, wir lassen das los, an das wir uns vielleicht klammern und festhalten. Und wir wollen mit beiden Händen, in unserem ganzen Leben, wollen wir uns neu an dich klammern. Der Freigebige wird immer reicher. Gott, wir wollen freigebig unser Leben geben. Denn das, was du für uns hast, ist so viel mehr und so viel reicher. Du bereicherst unser Leben mit all dem, was wir uns nicht verdienen können. Und Gott, ich bete, dass dieser Segen, den du in unser Leben geschenkt hast, dass wir ihn weitergeben lassen. Gott, du hast uns vergeben, deswegen wollen wir Vergebung weiterfließen lassen. Gott, du hast uns Liebe geschenkt, deswegen wollen wir Liebe weitergeben. Gott, wir wollen nicht eine Sackgasse, eine Einbahnstraße des Segens sein. Gott, wir wollen ein Kanal deines Segens sein. Gott, lass uns zu einem Segen werden für die Menschen in unserem Umfeld, für unsere Familie, für unsere Arbeit. Danke, Jesus. Gott, wir schenken dir unser Leben. Wir vertrauen es dir an. Und wir wissen, dass wir sicher bei dir sind. Danke, Jesus.